Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Ich hatte es ja auch schon angekündigt, mit Anke Lebicke spreche ich jetzt über Filmdebüts des 21. Jahrhunderts, also der letzten 20 Jahre. Auf die Idee dazu brachten uns die Macher des New Yorker Lincoln Centers, die eine groß angelegte Filmreihe mit Filmdebüts des 21. Jahrhunderts organisiert haben. Debüts, die das Kino geprägt haben, Anke. Für mich, diese Reihe, so gut gemeint sie ist, sie kann dem großen Anspruch, die großen Debüts der letzten 20 Jahre umfassend abzubilden, dann doch nicht gerecht werden.
Trotzdem müssen wir zugeben, dass ein paar von unseren Lieblingsregisseuren und Regisseurinnen mit drin sind. Ja. Und ich finde es ja ganz interessant, erste Bilder, ne? Was lernt man in der Filmhochschule? Ach, erzähl das, was du selbst weißt. Deshalb haben wir die ganz vielen Coming-of-Age-Geschichten. Und was ich interessant finde an dieser Reihe ist, dass wir dort Regisseure kennenlernen mit persönlichen Visionen, auch Geschichten, die vor ihren Haustüren stattfinden, dass es aber trotzdem nicht so biografisch geprägte Geschichten sind, sondern sie eher sich so an der Gegenwart und der Vergangenheit ihrer Heimatländer immer abarbeiten und das aber auf recht eigenwillige Art und Weise. Und ich glaube, deshalb sieht man diese Regisseure und deren neuen Filme auch nach wie vor auf Festivals.
Die Frage ist ja auch immer, was macht ein gutes Debüt aus? Und dem wollen wir uns nähern. Da wir nicht in New York sind, haben wir unsere eigenen kleinen Reihen programmiert. Jeder von uns hat seine drei Lieblings- oder beeindruckendsten Debüts der letzten 20 Jahre zusammengestellt. Anke, dein Platz 3.
Ja, also weil du mich fragst, was macht ein Regiedebüt aus, ist, dass man das Gefühl haben muss, dass eigentlich der Regisseur oder die Regisseurin die Bilder kontrollieren. Aber das Schöne ist, und deshalb habe ich vielleicht Miranda July ausgesucht aus dem Jahre 2005, hat in Cannes die Kamera d'Or gewonnen, ich und du und alle, die wir lieben, weil der Film sowas Verspieltes hat. Sie ist ja auch Schriftstellerin, sie ist Künstlerin, Fotografin und dieses Performative, was ihrer Kunst so anhaftet, das spielt sie auch, eben eine Künstlerin, die so ein bisschen nicht so Erfolg hat. Und es ist ein Episodenfilm. Wir lernen noch einen Schuhverkäufer kennen, dessen Kinder. Und die kreuzen sich natürlich alle. Aber sie machen das nicht, wie es damals gang und gäbe war, so nach perfekter Shortcuts-Manier von Robert Altman. Sondern ja, es ist so alles ein bisschen sprunghaft. Aber
es ist meandert, das, ne?
Ja, es meandert. Aber dadurch kommt auch so eine ganz andere Lebendigkeit mit rein. Und diese Frauenfigur ist doch auch ein bisschen überraschend, oder?
Ja, das war ja auch so ein Begriff, der damals sehr populär war, amerikanisch quirky. Das ist fast unübersetzbar ins Deutsche, aber schrullig müsste man es meinen. Und so sind ihre Filme von Miranda July.
Schrullig ist schön.
So ist auch ihre Kunst. Sie ist ja, sie gehört zu so einer Reihe, man nennt diese Künstler New Hippie-Künstler aus Kalifornien. Also es ist auch immer bunt. Das Spannende auch, wie ich finde, diese Filme sind süß, ohne süßlich zu sein und heben sich ab durch diese Sundance-Filme, die wir auch in diesen letzten Jahren gesehen haben, die so sehr formelhaft eine Art Independent-Kino sind. Aber diese Unabhängigkeit, die merkt man ja gar nicht. Und bei ihr schon.
Ja, man könnte doch vielleicht sagen, sie sind versponnen, ohne dass sie einen auch märchenhaften schön. Ton haben. Und deshalb gibt es auch eine schöne Romanze in diesem Film.
Ich und du und alle, die wir kennen, auf Platz 3 bei dir. Bei mir auf Platz 3 Hunger von Steve McQueen. Und obwohl die Tonlage unterschiedlich ist, haben ja Miranda July und Steve McQueen viel gemeinsam. Beide kommen ja aus der Installationskunst, aus der Videokunst, Performance. Das war ein Trend in den letzten 20 Jahren. Viele Regisseure kamen aus dieser Welt ins Kino und haben dem Kino ganz interessante Impulse gesetzt. Und interessant bei Steve McQueen ist es ja die Geschichte von Michael Fassbender, der den irischen Widerstandskämpfer in den 80er Jahren spielt, der eingeschlossen ist und in den Hungerstreik tritt. Und dieser Film ist aufgebaut wie ein Triptychon, drei separat voneinander getrennte Teile und der innere, der mittlere Teil, das ist ein Dialog zwischen dem Gefangenen und einem Priester, in dem die Kamera sich nicht bewegt, eine Einstellung fast eine halbe Stunde lang. Und in dieser Strenge war Hunger damals neu und auch in dieser extremen Art und Weise, wie er erzählt hat und was er erzählt hat und hat Steve McQueen zu einem der wichtigsten Regisseure gemacht.
12 Years a Slave, damit hat er den Oscar gewonnen und ich finde das ganz schön, wie du das so beschrieben hast, dass die Installationskunst dann doch eigentlich das Kino nochmal verändert hat, weil es einfach, also Steve McQueen macht irgendwo auch klassisches Erzählkino, ja. Aber er hat dann immer Bilder drin, wo die Handlung vielleicht stehen bleibt, aber die Geschichte oder die Gefühlslage der Helden und Heldinnen nochmal so sich rauskristallisiert. Und das ist bei Hunger vielleicht die Szene, wenn er da im Gefängnis sitzt, seine Exkremente nimmt und daraus so ein ganz abstraktes Bild macht und die Kamera sich daran verliert. Das hat was Faszinierendes und gleichzeitiges Abstoßendes und man hat aber diese klaustrophobische Enge auf einmal drin und man versteht ihn, warum er so handelt.
Wir kommen zu deinem Platz 2, Anke, und in den hören wir erstmal rein.
Liesel sagte sofort ja und sie wurde schlau und glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und was jetzt?
Ja, jetzt seid ihr bitte ganz still, bis die Stunde zu Ende ist.
Ja, Patrick, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich es höre, kriege ich immer Gänsehaut. Ne?
Ja, es ist natürlich Wald vor lauter Bäumen von Maren Ade.
Ja, mittlerweile einer der bekanntesten Filmregisseurinnen weltweit, wenn man die Bilder dieses Films sieht, eher so mit Handkamera aufgenommen. Es geht um eine Lehrerin, die völlig linkisch und überfordert ist. Aber das besondere Talent von Maren Ade ist da schon spürbar. Sie legt die Figuren offen, aber sie führt sie dabei nicht vor. Und man hat häufig in ihrem Film, natürlich auch bei Toni Erdmann, dieses Fremdschämen. Aber durch dieses Fremdschämen kommt man den Figuren auch unheimlich nahe. Und es entsteht natürlich auch eine Komik. Und die Komik liegt eben immer auch in der Tragödie. Und das bekommt sie unheimlich gut hin, diese Gratwanderung.
Sie ist auch so eine tolle Künstlerin, die sich wirklich entwickelt von Film zu Film. Und immer nimmt sie was mit aus dem letzten Film. Auch alle anderen, den sie später gedreht hat, der jetzt vielleicht keine Komödie ist, sondern eher ein Beziehungsgeflecht. Und auch davon ist etwas noch in Toni Erdmann zu sehen. Also sie nimmt immer ihre Filme so quasi als Episoden mit und entwickelt sich weiter. Das ist schon ein großes Zeichen einer tollen Autorenfilme.
Aber muss man bei alle anderen nicht auch manchmal lachen, wenn er sie da fragt, findest du mich eigentlich männlich? Also wie da über Geschlechterverhältnisse im heutigen Berlin,
ja,
in dieser Hipster-Generation.
Ja, ne? Ja, also Knolli, das ist sehr lustig auf jeden Fall. Und endlich auch mal ein deutsches Debüt in unserer Top 3. Kommen wir zu Platz 2 bei mir. Ein Mann, der mittlerweile ganz groß in Hollywood im Geschäft ist, Alejandro González Iñárritu, begann seine filmische Karriere mit Amores Perros. Auch hier wieder ein Triptychon wie bei Hunger, drei Geschichten aus Mexiko-Stadt. Drei Leben, drei Schicksale nehmen ihren Lauf. Wir lernen ein paar Jungs kennen, die illegale Straßenhundekämpfe machen. Ein Obdachlosen mit seinen Geheimnissen. Ein Model, das bei einem Autounfall sich ein Bein bricht. Alle sind schicksalshaft miteinander verbunden durch diesen Autounfall, der am Anfang des Films steht. Und ich habe diesen Film auch genommen, weil ich es spannend finde, dass diese multiperspektivische Narration, du hast es bei Miranda July schon erwähnt, sehr prägend auch war in den letzten 20 Jahren für so eine gewisse Art von Kino, dass wir eben Geschichten nicht von links nach rechts erzählt bekommen haben mit einem Helden, sondern dass der Film immer wieder fragmentarisch hin und her sprang, man könnte jetzt sagen im Zeitalter des Internetses, ja, Netz, die Netzperspektive.
Dass da schon was vorweggenommen wird.
Ja, aber auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Film, der Iñárritu natürlich groß gemacht hat.
Aber was natürlich toll ist, dass man dadurch eben auch immer verschiedene Erzählperspektiven mitbekommt und durch diese verschiedenen Erzählperspektiven wie bei Amores Perros eben auch immer wieder in Mexiko verschiedene Gesellschaftsschichten kennenlernt. Aber er kann das ja auch auf einer ganz anderen Ebene noch. Und das hat er ja bei Birdman, sein erster Oscar, bewiesen. Da geht es ja eigentlich um Schauspieler, Comeback, Broadway. Man ist die ganze Zeit im Theater und man kriegt da so richtig mit, wie zum Beispiel das Leben im Spiel weitergeht und umgekehrt. Also man kann der Schauspielerei einfach auch bei der Arbeit zusehen. Und das hat vielleicht diese episodische Struktur dann auch zur Folge, dass man einfach auch mehr guckt, wie ist eigentlich ein Film gemacht.
Ich finde es ja sehr toll, dass in deiner Top 3 der besten Debüts des 21. Jahrhunderts nur Frauen dabei sind und viele davon wären auch bei mir, wenn sie nicht schon bei dir wären. Auf Platz 1 auch eine der wichtigsten südamerikanischen Filmkünstlerinnen, Lucrezia Martel mit Der Morast.
Habe ich 2000 auf der Berlinale gesehen und ich wusste wirklich nicht, wie mir geschah. Ich weiß nur, dass die Schwüle, die Wärme da in Nordargentinien, wo die Filmfamilie gerade Ferien macht, die ging auf dem Berlinale-Palast über. Der Film spielt ja vor der großen argentinischen Krise, zeigt aber auch schon die Dekadenz des Bürgertums. Und das ist vielleicht das, was ich so meinte zu Beginn. Also es ist schon eine Regisseurin, die erzählt, was sie selbst erlebt hat, aber direkt auf einem Level mit derart abstrakten Bildern. Und es ist auch so physisches Kino, wie die Kinder spielen eben immer im Morast. Und gleichzeitig ist es interessant, dass sie da ein Motiv ihrer späteren Filme auch schon vorwegnimmt, einfach immer die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte. Das wird hier über die Dienstmädchen erzählt. Und da kriegt man dann eben mit, dass in jedem gegenwärtigen Bild auch immer noch so die Geschichte so einfließt eines Landes. Und vielleicht sind deshalb ihre Bilder so besonders gegenwärtig und physisch und so greifbar.
Definitiv. Übrigens auch eine Verbindungslinie zu meinem Platz 1, 12:08 östlich von Bukarest, von Corneliu Porumboiu, weil die rumänische Neue Welle, also diese Filme der rumänischen Regisseure in den 2000er Jahren, uns ja sehr begeistert haben, weil hier wirklich Regisseure sich mit der Vergangenheit eines Landes auseinandersetzen auf eine sehr künstlerische Art und Weise. Und Porumboiu gehört da zu den komödiantischen Varianten. Hier geht es um eine lokale Fernsehsendung zum Jahrestag des Ceausescu-Sturzes und ein emeritierter Weihnachtsmann-Darsteller, ein arroganter TV-Moderator, Radiomoderator und ein alkoholkranker Lehrer diskutieren mit den Zuschauern darüber, ob diese Revolution überhaupt stattgefunden hat. Und ich finde das jetzt, wo wir 30 Jahre Mauerfall feiern, einen sehr interessanten Zugang zu der Frage, wie haben wir uns damals verhalten? Ist das wirklich passiert, was passiert ist? Oder ist das nicht alles einfach nur etwas, was wir uns einbilden?
Ja, und du hast es ja gesagt, es ist hauptsächlich eine Fernsehsendung. Also dieses Kammerspielartige, das prägt ja die neue rumänische Welle. Und da merkt man eben, dass man Kino gar nicht unbedingt von Schauplatz wechseln leben muss, sondern dass auch in einem engen Raum, nehmen wir jetzt das Hotelzimmer vielleicht aus 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage, wo dann die Abtreibung stattfindet, wo man den Kommunismus noch förmlich zu riechen meint, dass die Welt einfach in einen Raum einziehen kann und dass das genauso spannend sein kann wie große Effekte oder sonst was. Ich glaube, ja, das ist einfach die große Stärke von den Regiedebüts, die wir so gerade hier haben, Revue passieren lassen.
Die kann man noch mal nachlesen übrigens online bei uns deutschlandfunkkultur.de/vollbild.